B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Was ist los mit dir, Sven?
Können wir heute mal keine Sendung machen? Also doch, eine Sendung können wir uns mal wie normale Menschen unterhalten, so wie wir sind, einfach. Ich finde meinen Esprit und Komikknopf heute nicht an meinem Kopf.
Ich weiß nicht, ob das jemand sehen will, wie wir in echt sind. Ich glaube, wir sollten die Kunstfiguren anziehen und dann rausgehen und die Show abziehen.
Ja, das macht einen doch auch nur fertig. Ja, gut. Nee, weil wir sind doch auch als Nicht-Kunstfiguren eigentlich ganz nette Leute und manchmal muss man doch auch mal schlechte Laune haben können, oder? Meinst du, das gehört hier nicht so hierher?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Also nee, du bist ja immer gut gelaunt.
Natürlich.
Scherz.
Ja, nee, ich habe die Kunstfigur schon früher angeschaltet.
Ja, ach so. Während du weinend ins Haus kamst, hast du denn direkt die Kunstfigur angeknipst. Okay. Gut, dann nicht.
Komm, mach nochmal.
Dann halt machen wir zusammen. Ja, Ernie und Bert. Dann kommen wir nochmal rein. Hier so mit Zettel und
vorne, genau.
Klassen, damit man keinen Ärger kriegt.
Okay. Ja. Heißt auch gleich.
Ja, synchron. Und auf geht's. Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Mensch, du hier. Schön, dich zu sehen.
Wie geht's dir?
Ja, toll. Blend, wie jedes Mal, wie jeden Sonntag.
Fällt dir was auf an mir?
Das hast du mich letzte Woche schon gefragt. Du warst beim Friseur.
Ja.
Ja, ich auch. Fällt dir was auf an mir? Du hast eine Gasmaske auf. Ja. Ja, nee, das sieht sehr, sehr schön aus.
Das ist wirklich die Kroketten sind abgeschnitten.
Ah, jetzt kommt das Bildungs-YouTube. Heißt es denn wirklich Kroketten, Herr Burchard?
Nein, es heißt
Verwirrung entstanden.
Koteletten, es kommt ja vom Kotelett. Das ist ja, früher haben sich die reichen Leute hier immer so Koteletts dran gehängt, um den Armen zu zeigen, wie viel Geld sie haben.
Genau. Und deshalb, die Armen hatten so Schuster-Carbonaden.
Die haben sich da so Kartoffelröllchen
hier drin. Nein, es heißt nicht Kroketten. Komm, das müssen wir aufklären. Das hat so viel Verwirrung gestiftet letztes Mal in den Kommentaren. Koteletten schreibt man auch nicht ohne E. Und was du da jetzt hast, heißt wie?
Auch nicht Koteletten.
Koteletten. Ich dachte, das wären Salzletten. Gibt es ja auch. Wenn man so. Weiß ich gar nicht. Oder Sanderletten. Was man nicht sagen darf, sind Adiletten.
Koteletten, das sind, glaube ich, die Schuhe, die man anzieht, wenn man im Stadtpark, wo die Hundewiese ist, Federball spielt.
Ja. Sanderletten? Das ist, wenn man
am Strand
auf der Seite gelegen hat, wo die Koteletten sind.
Genau.
Und Adiletten darf man nicht sagen.
Aber Asiletten, glaube ich, darf man sagen.
Ja, na, das geht. Naja,
ja, gut. Dabei ist mir eingefallen, ich habe mich ja auch vorbereitet auf die Sendung. Also die Kunstfigur hat sich nicht vorbereitet.
Du hast dich auf die Kunstfigur vorbereitet.
Ich habe die Kunstfigur vorbereitet. Mhm. Was mir gar nicht so klar war, dass das mit den Koteletten, das kommt ja von der französischen, das ist ja das französische Wort für Merde, ja, und
die
Franzosen haben ja ein sehr farbenfrohes Verhältnis zu ihren Ausscheidungen. Wusstest du das? Es gibt ja die Côte d'Emeraude, das ist die Smaragd-Côte, dann gibt es die Côte de Granit Rose, die Côte d'Azur, die...
Ja, Côte d'Azur ist ein Grund, zum A zu gehen, oder?
Das klingt doch sehr. Alles.
Ja, alles.
Wie kamen wir darauf? Ach so, aber wie findest du denn meinen Haarschnitt?
Ja, ganz hervorragend, wie immer. Du, also ich hab ja, als ich damals mich bei dir beworben habe als dein Gesprächspartner, da sagten ja alle Frauen, ach, der Burch hat so schöne Haare. Und so, ja, habe ich auch
persönlich. So. Also voll sind sie noch, ob sie schön sind, aber dafür hast du die originellere Frisur, die ja denen auf den Namen getauft ist. Darf ich es sagen?
Meine?
Von dir selbst?
Ja, bitte.
Explodierende Ananas, glaube ich, war's, oder?
Das war ich nicht.
Das hast du gesagt.
Das hast du gesagt.
Nein, das warst du.
Wir sind trotzdem immer noch Freunde. Ja, aber sie gehen heute gehen sie auch, oder?
Ja, super.
Mittlere Explosion. So.
Ja, und das ist ja nicht nur das Haupthaar entscheidend, sondern auch hier das.
Das hier auch explodierende Ananas, ja.
Barthaar.
Naja, auch das.
Ich habe ja so einen miserablen Bartwuchs.
Na, bei mir geht's. Aber der Rest ist so eine Nord Stream-Frisur, könnte man auch sagen.
Ja. Ich erinnere mich noch, dass wir die Coiffeur-Serie aus unserem Shop ja rausnehmen wollten. Wir hatten ja meinen Kamm von Olaf.
Zum Musik machen, ja, richtig. Und er kann jetzt kein
Cancer. Soll vielleicht so ein Haarwuchsmittel für den Damenbart oder so?
Ja.
Ach, shit. Habe ich mir die falschen Kunstfiguren angeschaltet? Ich weiß es nicht.
Mir scheint auch da was nicht zu stimmen. Das ist, da muss man an deinem Ondulator drehen, oder wie das heißt, an deinem Hals.
Aber sag mal, was kostet eigentlich in Hamburg eine Kugel Eis? Ich war jetzt gerade noch mit meiner Tochter, hab dir ein Eis spendiert. Mhm. Ich war schockiert.
Ich kann es dir nicht sagen, ich esse kein Eis. Also von daher geht das an mir leider vorbei.
Ich kann es dir sagen, in Hamburg, ich habe gerade mit Carsten, unserem großartigen, liebevollen, brillanten Techniker gesprochen, der sagte zwischen 2 Euro und 2,20 Euro. Mhm. Und da habe ich dann gerade so aufgehört. Ich habe 1,70 Euro bezahlt und fand das teuer. Mhm. Ich habe dann das auch kommentiert. Man lernt ja in jedem Jahr was dazu beim Eiskaufen, nämlich den neuen Preis. Aber ja. 2,20 Euro ist natürlich nochmal eine Hausnummer mehr. Und da ist mir eingefallen, dass es ja damals die Versprechung gab, du erinnerst dich, dass die Energiewende jeden Deutschen so viel kosten wird wie eine Kugel Eis.
Ja, stimmt.
Und dass ich dachte, das wäre so billig wie eine Kugel Eis, aber dass die Eiskugelpreise hochtreiben würden, damit konnte man ja wirklich nicht rechnen.
Nein, sehr schön. Aber hat uns denn das auch wirklich nur so viel gekostet, die 2,20? Ich bin nicht sicher.
Also nein, die werden ja noch teurer. Die werden ja dann 2.200 Euro oder so pro Eiskugel demnächst. Man weiß es nicht.
Okay, also du wirst nicht zum Eisessen nach Hamburg kommen, leider. Oder wenn, müssen wir da alle zusammenlegen, damit wir dir auch mal ein, zwei Kugeln kaufen können.
Ja, demnächst ist es so wie mit den Bitcoins. Da gibt es ja noch halbe Kugeln, Drittelkugeln.
Mhm. Dann kostet die Kugel irgendwann 1 Million Euro.
Ja.
Ja, was machen wir denn heute?
Wir machen schöne Sachen.
Außer Quatsch.
Wir haben so tolle Sachen. Du hast doch so viel Buntes auch ausgegraben.
Ja, das ist aber alles schon wieder irgendwie so unter den Tisch gerutscht. Das ganze Bunte. Ja. Ist alles durcheinander. Ich habe ja so Zettel hier. Du hast ja keine Zettel, du kannst ja alles
machen. Ich habe nur einen einzigen Zettel und den Rest habe ich im Kopf.
Ja, dann mach doch mal irgendwas Buntes. Also ich habe hier keine Eiskugeln.
Den Mentalitätsatlas hätte ich da noch zu bieten.
Ja, richtig, der ist uns letztes Mal unter den Esstisch gefallen. Was ist denn das?
Das ist vom Regionalverband Ruhr, eine Mentalitätsstudie, wo ich mir als Akademiker natürlich so direkt irgendwie ethisch die Düse geht, weil das bemüht ja landsmannschaftliche Stereotypen. Also da werden Rheinländer, Ruhrgebietsbewohner und Schwaben und Berliner miteinander verglichen. Bitte?
Das ist doch Rassismus.
Das ist Rassismus. Das ist von der Anlage her schon zutiefst rassistisch, aber es war ja, sagen wir mal, vom Auftraggeber auch gewünscht, dass ein bestimmtes Ergebnis herauskommt. Der Ruhrgebietsmensch ist einfach sehr aufgeschlossen für Neues.
Mhm. Ja, im Gegensatz zum Hamburger. Steht das da auch drin? Gibt es dann so irgendwie so
wie ein Quartett letztes Mal? Ich gucken, Regional RVR, Mentalitätsatlas. Und das Interessante ist, dass diese Studie jetzt nicht dazu dient, Erkenntnisse über Stereotypen zur Bestätigung oder zur Korrektur zu gewinnen, sondern es geht darum, wie anpassungsfähig diese einzelnen Regionen sind im Hinblick auf die Durchsetzung politischer Programme, wie zum Beispiel die Digitalisierung, die Abschaffung des Bargelds oder
so. Ach so.
Ah. Ja.
Mhm. Und da seid ihr sehr empfänglich in NRW, oder?
Im Ruhrgebiet, die Leute. Die Rheinländer, ich weiß nicht, ich glaube, die Rheinländer sind ja eher so ein bisschen unverbindlich. Die tun ja immer so nett und in Wahrheit ist es ihnen alles egal.
Gut. 10.000 Abonnenten gerade verloren, aber gut, macht ja nichts.
Nein, das war das größte Kompliment, was man in dieser Region machen kann.
Ach so, ja.
Ja.
Gut, aber das heißt was? Also das wurde dann auch gleich evaluiert und begutachtet, wie viel man mit den Leuten machen kann, oder?
Ja, so intensiv. Also das Ding war der Hype in den Nachrichten im Öffentlich-Rechtlichen und danach war es auch schon wieder vergessen. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, diese Studien dienen auch dazu, dass man möglichst viele Studien machen kann. Das haben wir in Studien jetzt herausgefunden, dass Studien vor allem den Zweck haben, Studien zu machen.
Ja. Da sollte man vielleicht noch ein paar NGOs auch irgendwie ins Leben rufen, oder? Um dann Studien über die Studien zu den Studien zu machen. Also Meter-Meter-Studie. Da ist doch noch viel Platz nach oben, finde ich.
Ist das jetzt schon der Zeitpunkt für unsere Spieletipps? Oder ist das
nicht so früh? Spieletipps, willst du die nee, ins Bunte vorziehen? Das finde ich ja irgendwie.
Ja, nee, dann machen wir das nicht. Ja. Dann mach du noch was Buntes.
Na, ich habe einfach nur gedacht, reden müssen wir ganz kurz, weil wir sind doch, finden ja immer alles gut.
Ja.
Du und ich. Und ich denke, was der Thema diese Woche war, also die Fußfessel für Marine Le Pen. Das sollte man
von Dior, muss man sagen, das war nicht irgendwas, sondern der Franzose hat ja Stil auch bei den Fußfesseln.
Ja, Das hat auch nichts mit irgendwie...
Aus der 50 Shades of Grey Reihe von Dior.
Genau, das darf jetzt die Frau tragen, die freut sich. Ich glaube, man kann da Entwarnung geben, diese ganze Aufregung. Also es wird die AfD jedenfalls nicht verboten, bevor sie nicht die CDU in den Umfragen überholen. Und das wird
das heißt, 3 Wochen haben die noch Ruhe.
Genau, ist in 3 Wochen gibt es dann auch Fußfesseln und anderes Spielzeug für Alice und Timo und die anderen. Das, glaube ich, ist noch eine Weile hin. Es hat nur mir dann natürlich diese Brücke gebaut zu Herrn Trump, den ich ja sehr liebe, wie du weißt. Ich beobachte das ja gerne weiter, was die da drüben so machen. Trump hat ja den schönen Begriff der Lawfare dann benutzt.
Ja.
Fand ich sehr schön.
Müssen wir, glaube ich, erklären. Er meint damit, dass man, Warfare ist, glaube ich, die Kriegsführung, ne?
Genau.
Und dass man das Recht als eine Waffe im Krieg gegen Opposition verwendet und damit die Kategorie des Politischen verlässt und in den Bereich der rohen Gewalt übertritt, was man als guter Demokrat auch muss. Ja. Wenn man der Demokratie den Rücken brechen will.
Stärken, muss ich sagen. Stärken,
Stärken.
Stärken, nicht brechen. Das ist anderes. Stärken. Ja, aber wir müssen uns ja schon damit beschäftigen, oder? Mit Trumpy und seinem Zollstock, Zollrohrstock, seinen Zöllen, die er jetzt eingeführt hat.
Ja, bitte erklär mir das mal.
Also, dass er jetzt dann nochmal die Zollschraube anzieht und China soll dann 34% zahlen und wir auf alles 10 bis 20. Na, dass man. Ich finde das, begrüße das und finde das clever, weil Zölle sind, das haben wir schon mal gesagt, sind ja eigentlich Steuern. Die werden ja direkt weitergegeben an den amerikanischen Verbraucher. Wie die das finden, weiß ich nicht.
Also in gewisser Weise ein Geschenk an seine Wähler, wenn man das so sagen
kann. Ja. Das geht uns ja auch gar nichts an, aber wir sind nochmal, wir sind ja sehr dafür, ne, dass man das so macht, dieses Ganze. Ich glaube, es ist nur clever, dass Trump diese Zölle ja verkauft, seinen eigenen Leuten. Das ist unsere Schuld als Europäer, weil wir zocken die Amerikaner ja dauernd ab. Das finde ich psychologisch sehr, sehr gut gemacht. Dass er sagt, das ist ja nicht seine Schuld, er schützt ja die Leute,
eben.
Wird alles viel teurer und das liegt an den Europäern.
Und ich meine, ein Fünkchen Wahrheit ist da schon dran. Ich meine, wer hat ihn denn gezwungen, die Amerikaner über die vielen Jahrzehnte, die ihre Truppen bei uns zu stationieren, wir haben deren Schutz die ganze Zeit unbezahlt in Anspruch genommen. Wir haben uns Politikberatung im transnationalen, transatlantischen Raum in Anspruch genommen durch die, wir haben die Expertise. Ja, wir haben uns auch sozusagen diese etwas preisweite Regierung vom Wühltisch uns nur leisten können, weil sie gekoppelt war an amerikanische Intelligenz. Wir haben von den Geheimdiensterkenntnissen profitiert. Also wir haben gewissermaßen uns wirklich schlanken Fuß gemacht, sagt man, glaube ich. Während da das amerikanische Volk bluten musste durch unsere Ausbeutung. Wir waren wie ein Parasit eigentlich im gesunden Staatsgefüge des Amerikanischen, oder sehe ich das falsch?
Nee, das passt schon. Das wollen wir, glaube ich, heute nicht zu weit vertiefen, aber
ach so.
Doch, nochmal angesprochen, dass man sagt, die Amerikaner wollen ja jetzt, mal ist übersetzt in die Alltagssprache, wollen ja jetzt das, was bisher verzinste Kredite sind, der Staat will die jetzt den Kredit jetzt zinslos haben. Ich übersetze das mal mit den Anleihen und Treasures und wie das
erklär
heißt.
Erklär das mal, ich verstehe. Ich bin ja so.
Normalerweise ist es so, das ist nur ein kleiner Exkurs. Normalerweise, wenn du sagst, ich kaufe jetzt irgendwie so eine Staatsanleihe, so heißt das, glaube ich, in Deutsch, dann kriegst du dafür einen Zins. Denn die USA oder Deutschland sind ja ein sicherer Schuldner, die werden das ja zurückzahlen und werden auch die Zinsen bezahlen. Genau. Die Amerikaner haben sich ja gerade den Plan ausgedacht, mal gucken, wie weit sie damit kommen, dieses mit irgendwas mit Mar-a-Lago-Idee, dass sie das weiterhin machen, aber dass man keine Zinsen mehr kriegt. Also, dass man auf die amerikanischen Anleihen auch rückwirkend einfach keine Zinsen mehr kriegt. Das ist wird die Attraktivität nicht erhöhen. Das ist Mafia, Entschuldigung. Dass man sagt, ihr leiht uns weiter Geld, aber ihr kriegt keinen Zins. Und wenn ihr das nicht macht, dann schützen wir euch nicht mehr mit unseren Atomwaffen und alles, was wir sonst so haben. Das ist erst recht Mafia. Ich finde das ganz spannend.
Ach so, du meinst, dass diese Staatsanleihen werden halt nicht nur von amerikanischen Bürgern und Patrioten gekauft, sondern auch von internationalen,
ja, klar.
Von anderen Ländern?
Müssen die sogar.
Die geschützt werden, ja.
Naja,
Ach, die müssen das sogar kaufen.
Ja, irgendwas muss man ja. Die Amerikaner sind so hochverschuldet, dann soll man ihnen zumindest ihre Anleihen noch abkaufen, das, statt die Schulden einzuklagen. Die Anleihen bringen jetzt aber keine Zinsen mehr. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Also, dass man sagt, mal gucken, wie weit sie damit kommen. Entweder es geht ganz kaputt.
Aber könnte ich mit meiner Bank eigentlich auch so machen, oder?
Was? Deine Bank dir, sagst du deiner Bank, sagst, leih mir mal Geld ohne Zinsen, dass ich Zinsen zahlen muss. Und wenn nicht, dann ziehe ich meinen Atombombenschutz vor dir weg.
Ja.
Da könnte das Problem sein.
Genau, Negativzinsen sogar eben.
Gut, wir wollen das ja alles nur einfach gut finden. Herr Musk tritt zurück. Im Schnellvorlauf hast du gehört.
Ja, ich bin ganz erschüttert. Was ist denn da jetzt wieder im Busch? Erklär mir das
mal. Das hat er ja nur von vornherein gesagt. Er wrackt einfach nur die ganze Beamtenlandschaft ab mit seinem Doge, seinem venezianischen Dogenprogramm. Und danach geht er wieder arbeiten, weil Tesla hat ja nun reichlich Wert verloren. Ich habe vergessen, wie waren das? 13 Milliarden? Ich weiß nicht, das sind so Zahlen, die ich nicht kann.
Peanuts.
Und dann geht er wieder arbeiten. Das wird er jetzt wohl machen, weil ja auch die Teslas jetzt irgendwie nicht mehr so richtig verkauft werden und weil er jetzt ja Nazi ist. Und also, das war so geplant. Ich glaube, er hat jetzt einfach Zugriff auf alle Daten und die Beamten sind nicht mehr da, die ihn kontrollieren könnten. Ist doch gut.
Ja,
wir sind dafür. Ja.
Wir sind für alle, aber wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, oder auch wieder zu früh auf Scott Ritter zu sprechen zu kommen?
Nein, das ist ein sehr guter Zeitpunkt. Den ist
weil dieses neue Selbstbewusstsein der Amerikaner, die waren ja im Grunde ja so der Dienstleister der Welt. Ja, die haben ja selbstlos sich in jedem Konflikt engagiert.
Ja, direkt, oder? Auch direkt vorauseilend. Ja. Ja.
Ja. Haben sich sogar für Konflikte arrangiert, die, wie auch immer, egal. Jedenfalls ist dieses neue Selbstbewusstsein, das da zutage tritt, ja durchaus erfrischend. Wir sind ja dafür, hattest du gesagt. Und da waren ja einige Bemerkungen, die wir schon bei Scott Ritter gefunden haben, zur Neuordnung der europäischen Grenzen. Jetzt gibt es ja auch noch so eine Art Hinweis auf die politischen Einflussmöglichkeiten, wie man denn die Länder nochmal auch bewegen kann, also für diesen Schutz dann auch die entsprechende Würdigung zu erbringen. Und da hast du mich aufmerksam gemacht auf eine Passage, wo er darauf hingewiesen hat, dass Amerika eigentlich relativ kurzfristig die europäischen Länder auch kaltstellen kann. Und das konnte ich mir erstmal gar nicht vorstellen, wie das gemeint ist, weil die wollen ja hier nicht einmarschieren oder wie
muss ich
mir das vorstellen?
Nein, das müssen sie gar nicht. Das hat ja bei mir, wie alles, was ich überhaupt mache und was mich beschäftigt, rein egoistische Gründe. Den Ausflug mache ich dann gleich. Also mal der Reihe nach, ja. Also die Amerikaner, das hat Herr Ritter nochmal betont, und zwar in geeigneter Form, können natürlich Deutschland zum Beispiel oder auch Europa über Nacht abschalten, indem sie sowohl die LNG-Lieferungen einstellen. Das ist das eine. Die wäre die eine Möglichkeit. Die andere wäre einfach, dass sie uns die Kommunikationsseewege sozusagen einfach zumachen. Und das muss man sich bitte klar machen. Du hast mir erzählt, Microsoft feiert gerade irgendeinen Geburtstag.
50 Jahre Microsoft.
50 Jahre Microsoft. Dass man sich bitte einfach klar macht, dass wenn das Microsoft das Abo und den Support nicht verlängert für Deutschland, dann wären wir über Nacht im Eimer. Denn die gesamte Verwaltung, ich denke, man kann auch wahrscheinlich nichts bezahlen oder empfangen, wenn die Verwaltung zusammenklappt. Und die hängt komplett an amerikanischen Servern, die natürlich auch alles speichern dürfen, was wir so machen. Und an Microsoft-Programmen. Es gibt auch keinen Willen, das habe ich neulich in einem, weiß ich gar nicht, heißt Republik, keine Ahnung, ob das ein seriöses Magazin ist im Online-Bereich. Die Deutschen haben auch gar kein Interesse, seit 20 Jahren oder 25 Jahren daran was zu ändern. Also, dass wir autark werden, was diese, zumindest die Verwaltung betrifft. Insofern hat Ritter natürlich recht, wenn man uns jetzt Microsoft wegnehme, die Programme und vielleicht auch noch unser WhatsApp und Outlook ist ja dann mit dem Microsoft-Programm, dann wäre Deutschland handlungsunfähig über Nacht.
Und das wären nur zwei Möglichkeiten der Intervention. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere, wo unsere kritische Infrastruktur eben nicht autark ist, und Autarkie ist eine Bedingung der Souveränität. Das heißt, du kannst politische Entscheidungen nur dann souverän treffen, wenn du die nicht in Abstimmung und Abhängigkeit zu anderen treffen musst, die dich erpressen könnten.
Ja.
Richtig?
Ja, die Diskussion hatten wir sogar mit den amerikanischen Panzern und Flugzeugen, dass man auch die von außen abschalten kann.
Richtig.
Man sagt, wenn man sich so in die Hände der Softwarehersteller begibt, dann hat man die Souveränität ist dann null. Und da müssen wir gar nicht diskutieren darüber, ob wir jetzt irgendwie auf ein Grundgesetz und Verfassung und diesen ganzen Zirkus. Du weißt die Diskussion über Deutschlands Souveränität. Wir sind nicht souverän, weil wir nichts selber
nicht
haben.
Wir
haben keine Hardware, wir haben keine Software, wir haben keine geeigneten Rohstoffe, außer ein bisschen Kohle. Das heißt, es könnte sein, dass nichts, was hier geschieht, ohne das Plazid der Amerikaner geschieht. Würde ich vermuten.
Auch du meinst, die sagen aussieht. Ja zu Merz und Klingbeil?
Das weiß ich nicht. Ja, im Moment oder schon, glaube ich, oder?
Ja.
Reicht ja, dass sie erstmal jetzt ein Sonder- und Vermögen für amerikanische Waffen freigeben. Danach kann ja sein, dass sie dann die AfD einsetzen. Das ist jetzt ein Ausflug, den hast du mir irgendwie gezeigt. Es kann auch sein, dass sie das Land in zwei Teile aufteilen. Da bin ich natürlich sehr hellhörig, wenn ich Herrn Dugin lese und Herrn Ritter zuhöre und den anderen Geostrategen, dann kommen wir wieder in die Nähe von dem, was ich mal gesagt habe. Das Land wird halt in vier Teile aufgeteilt. Und
gemäß der Vier-Säfte-Lehre, du erinnerst dich?
Richtig.
Cola, Fanta, Sprite und Mezzomix.
Genau.
Ja.
Die waren es.
Das Rheinland ist die Cola. Bayern sind die Fanta.
Ja. Interessiert hier keinen. Es wird eben. Ich höre dann immer sehr interessiert zu, wie du weißt. Also, dass ich aufgrund der Geschichte Deutschlands und so denke, ihr werdet da gerade so ein bisschen zumindest theoretisch hin und her geschoben und aufgeteilt auf dem großen Schachbrett.
Verfügungsmasse.
Ja, ob der Osten dann, der wählt ja richtig nach Ansicht der Amerikaner und auch der Herr Dugin, der ja so eher so ein Russe ist, sagt, die müssen sich jetzt einfach mal abspalten und ein gescheites Verhältnis zu Russland auf die Beine stellen. Dann müsste man wieder über Polen reden. Wollen die dann noch was abgeben an Ostdeutschland oder wollen sie einen Teil der Ukraine? Lass uns das mal auf das Schachbrett zurückpacken.
Ja.
Dazu wissen
aber
wir
du hast gesagt, wenig. Du hast in dieser Frage nicht nur sozusagen allgemeine theoretische Interessen, sondern auch eine egoistische Perspektive.
Ja, das würde ich dir gern gestehen. Ich bin manchmal eigen, weil Microsoft hat ja seine Nutzungsbedingungen auch verändert zur Feier des Geburtstages.
Bin ich gar nicht informiert worden.
Du wirst ja jetzt, die segensreiche KI wird schon ein bisschen gucken bei den Kunden. Also dir als Kunden hast wahrscheinlich ein Microsoft Office-Paket gekauft. Das ist ja nicht so, dass es dann bei dir ist. Du hast ja nur
ich habe das von meiner Institution bestellt.
Genau. Dann hast du dann einfach nur so normale Menschen müssen das dann halt kaufen für irgendwas, 70 Euro im Jahr. Damit hast du ja nur das Recht, das zu benutzen. Aber dieses Recht kann man dir ja auch dann streichen, wenn du ein ungeeigneter Kunde bist. Das würde eben heißen.
Wenn ich nicht bezahle oder
zum so. Beispiel. Oder wenn die KI findet, dass du manchmal in Microsoft-Dokumenten Dinge schreibst, die du lieber nicht schreiben solltest.
Aber das weiß die KI doch gar nicht. Ich sitze doch an meinem Computer zu Hause, schreibe so vor mich hin und erst wenn ich veröffentliche, wird das ja zum Thema
das
der KI.
Das ist schon länger auch bei den Google-Produkten so, dass die gesamten Tastatureingaben sogar schon erfasst werden, bevor du sie speicherst. Also das wäre jetzt mit der KI wesentlich leichter. Zu sein, so. Der Burchard hat da eben was geschrieben. Er hat es dann auch gleich wieder gelöscht vielleicht, aber er hat es geschweige denn gespeichert, aber ich weiß, dass er es geschrieben hat. Und dann könnte man dich sperren. So, das würde natürlich bedeuten, ich komme dann an meine Romane nicht mehr ran, weil die sind ja gespeichert in einem Word-Format. Das betrifft natürlich dann auch deine Excel und Outlook und was nicht alles. Das ist so für mich, dass ich sage, wir müssen da ein bisschen drüber nachdenken und reden, wie wir zumindest unsere Daten, die uns was bedeuten, dass wir darauf vielleicht doch gern weiter Zugriff haben. Ich empfehle Ausdrucken.
Aber das war ja schon immer so. Ich meine, du erinnerst dich an diese mechanischen Schreibmaschinen, da musste man ja auch vorher erstmal ein Passwort eingeben, seine Identität bestätigen, den Fingerabdruck hinterlegen. Und wenn man dann was getippt hat, was nicht gepasst hat, dann ist doch die Schreibmaschine losgegangen, sind so kleine Einzelmännchen rausgegangen und haben alles verbrannt, was du vorher getippt hast. Das ist doch wirklich nichts Neues. Und guck mal hier auch, so ein Bleistift hat ja so einen Fingerabdrucksensor.
Ja, jetzt wo du es sagst. Jetzt wo du es sagst, stimmt, das war ja früher schon so. Es gab diese abhörsicheren Bleistifte, oder?
Genau.
Der hat auch so eine Fläche, wo die Fingerabdrücke...
Ja,
okay, ja. Achso, der Bleistift weiß, was ich alles früher geschrieben habe. Lieber Gott. Ja, ich glaube, wir machen...
Das verändert so ein bisschen das Verhältnis des Menschen zu seinen eigenen Werken und zu den Mitteln, mit denen er das zustande bringt. Normalerweise würde man ja sagen, so eine Textverarbeitung ist ein Mittel, das dir zur Verfügung steht, um ein Werk zu vollbringen. Und jetzt ist es so, dass dieses Mittel dich unterwirft und in deinen Gehorsam zwingt und dein Werk unter den Vorbehalt des Mittels stellt.
Aber du,
es wedelt der Schwanz mit dem Hund.
Aber du erinnerst dich, es war früher so, als wir noch jünger waren, du und ich, da konnte man ja Programme kaufen auf irgendwelchen CD-ROMs oder so und dann auf seinen Computer spielen und dann konnte man die ja benutzen. So.
Ja, richtig.
Davon sind wir ein bisschen entfernt und auch wenn das keinen interessiert hatte, die Firma Apple noch, also die Googles dieser Erde und die Microsofts sind dann ja übergegangen zu dem Geschäftsmodell, das wird alles dann nur noch irgendwie heruntergeladen und dann verwaltet und gehostet irgendwo in der sogenannten Cloud. Der Hersteller liest alles mit und kann mich dann auch rausschmeißen. Ja? Mhm. Apple hatte eine andere Idee. Apple hat ja mehr auf seine geschlossene Architektur und diese Programme gesetzt, die man...
Die wollten auch Geräte verkaufen, ne?
Genau, wo man nur bei Apple sagen kann, wir haben, das ist halt alles zusammen geknotet mit iTunes und App Store und so weiter, da kommt auch keiner dazwischen. Dafür nimmt Apple aber jetzt nicht die ganzen Kundendaten auseinander. Du warst bei Apple noch relativ gut geschützt. Warst, sage ich nur deshalb, weil das in England gerade gekippt ist, das Gesetz. Also Apple auch jetzt sämtliche Kunden und Daten, was du in deinem Apple-Rechner machst, muss auch für die NSA und die Amerikaner komplett und die Geheimdienste und jeden, der es wissen will, offen sein.
Aber wir leben ja zum Glück nicht in England, da betrifft uns ja nicht.
Nee, genau, nur dass die Briten sagen, das gilt auch für jeden Kontakt, den ein englisches Smartphone ins Ausland hat, von Apple. Das heißt, diese letzte Bastion, die aus, die vernünftig und sicher war für uns oder halbwegs wenigstens, ist auch gefallen. Hat was mit dem ganzen anderen Zirkus zu tun, der um uns herum passiert.
Weil wir ja ein Verbrauchermagazin sind, können wir denn jetzt auch Tipps geben? Also ich weiß, dass ein Kollege von mir immer dazu rät, den Kommunikationsplatz und den kreativen Produktionsplatz einfach voneinander zu trennen und die Dinge, die rausgehen, an einem anderen Rechner zu machen, als die Dinge, die mit denen ich selber umgehe. Das heißt, kann ich nicht offline Texte produzieren und damit mich entkoppeln? Wäre das nicht schon eine Lösung? Oder gibt es Software, die vielleicht ähnlichen Leistungsumfang hat wie Microsoft Word, ohne diese Inhalte abzuprüfen und mich auszuliefern?
Okay, das haben wir jetzt tatsächlich, ich schwöre, es nicht vorher besprochen, aber daran bastle ich gerade mit Stefan und werde dir dann sagen, wie das geht.
Ah.
Weil wir das gerne möchten. So, das haben wir uns schon vor einem halben Jahr gesagt, das machen wir jetzt einfach mal und dann berichte ich dir.
Ja.
Also, dass man genau dies herstellt, dass man sagt, ich möchte meine Daten irgendwie selbst und dann, was du gerade gesagt hast, ich möchte auf einem anderen Schreibtisch jetzt schreiben, ungestört und was ich dann auf den offenen Rechner gebe, das ist jeder Rechner, das entscheide ich selbst. Und wenn es ein Kabel ist, das wir dafür brauchen. Nicht über AirDrop.
Ja.
In dem Zusammenhang, aber wenn wir schon, das hatte ich dir ja gesagt, ich würde gerne über diese eine andere Meldung aus England noch kurz wenigstens referieren und berichten, denn das kommt ja auch zu deinem Kai Carotte demnächst.
Was denn?
In England sind die Zahlen der Ladendiebstähle so in die Höhe gegangen, explodiert, bei dem Asda heißt das, glaube ich, der drittgrößte Supermarkt, die haben, muss man auf die Zahlen gucken, von 3,7 Millionen Fällen auf 20,4 Millionen Fälle von in ihren Supermärkten im letzten Jahr, ein Anstieg. Und der Verband hält die Dunkelziffer sogar noch für gewaltig, weil ja nicht alles dann angezeigt wird, jeder Lolli und wohl... geht man wohl davon aus, dass das noch 30, 40, 50 Mal höher ist, die Dunkelziffer. Dies hat jetzt dazu geführt, dass man sich entschieden hat, in den ausgewählten Supermärkten von Asda im Norden von England die totale Überwachung einzuführen. Also sozusagen, wir überwachen den ganzen Laden und vor allem den Eingang und du musst Facial Recognition, also du musst am Eingang schon mal dein Gesicht abgeben. Und bist die ganze Zeit identifiziert in diesem Laden, sonst kommst du da nicht mehr rein. Ja, also nicht, dass du dann einfach, du kannst ab jetzt nicht mehr so unbemerkt in diesen Laden rein. Der nächste Schritt ist, glaube ich, dass man dann an der Kasse noch was scannt und mit seinem Gesicht oder Auge einfach bezahlt. Es ist natürlich nur...
Kann man nur zweimal einkaufen, ne?
Mit zwei Augen, meinst du?
Ja gut, aber die Organmafia freut sich. Aber egal, Entschuldigung.
Naja, es ist wieder mal das Gleiche, das wirst du mir gleich nochmal verlinken. Wir wollten nämlich über Kinder mir was erzählen. Ich erwähne das nur an dieser Stelle, weil wir schaffen ein, das ist ein Problem geschaffen worden, weil die Leute haben einfach kein Geld mehr in der Tasche.
Ach so,
und
deshalb gehen die da.
Statt zu sagen, oh, wenn die jetzt alle klauen müssen, dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen mehr für die Armen und generell die Leute tun, dass sie ihren Einkauf bezahlen können. Nein, stattdessen macht man Facial Recognition. Ich finde das clever.
Das ist so ein ganz komisches Missverhältnis wiederum zwischen politischen Maßnahmen und politischer Realität. Man hat fast das Gefühl, dass man darauf angewiesen ist, bestimmte Krisen zu provozieren oder zu eskalieren, um Maßnahmen, die man unter Normalbedingungen nicht mit Akzeptanz der Bürger durchsetzen könnte, dann doch irgendwie plausibel erscheinen zu lassen. Das klingt fast wie so ein Lockdown oder so eine Impfung. Das heißt, Krise schafft Legitimation für Irrsinn.
Ja, ja, und das meinte ich, da habe ich an dich gedacht, wegen dieser ZDF-Meldung da mit den...
Ja.
Entschuldigung, mit den deprimierten Kindern. Das ist eigentlich ein ähnlicher Fall.
Genau.
Oder magst du das mal?
Ich wollte es ein bisschen von der anderen Seite aufrollen, okay. Aber das passt trotzdem. Also die Kinder haben es ja im Moment nicht leicht. Ich habe noch ein gutes Gespräch mit meinem Sohn, der meinte, ja, alt sein in diesen Tagen ist schrecklich, aber jung sein ist schlimmer. Und es ist ja so, dass wir dieser Generation die Jugend geraubt haben durch die Corona-Maßnahmen, ihnen das Erwachsenwerden verleiden, dadurch, dass wir ihnen Angst vor der Zukunft machen und ihnen realerweise auch Perspektiven entziehen und sie zugleich ziemlich in Stress bringen. Eine Freundin macht gerade eine Ausbildung zur Psychotherapeutin, Kinderpsychologin und berichtet mir davon, dass sie immer wieder Kinder auch mit Angststörungen hat, wobei eine der größten Ängste, und da glaube ich, da kann man relativ schnell was gegen machen, ist gerade bei Sechsjährigen die Angst vor der AfD.
Ernsthaft?
Ja, ja.
Ich hätte eher auf Klima... Tod
ja, gesetzt, Klima ist dann gleich in zweiter Stelle, aber ich meine, das kann man ja zumindest durch das Verbot der AfD heilen. Dann haben die Kinder wieder eine unbeschwerte Zukunft. Wenn man wirklich diese Gefahr, die AfD, mir war das nicht klar, dass die AfD wirklich so einen massiven Einfluss auf die Zerstörung von Kinderseelen nimmt. Deshalb würde ich mich auch für das Verbot natürlich stark machen wollen, klar.
Ja, ja. Auf Verbot von Erderwärmung und von AfD.
Das könnte man dann auch noch machen, wenn wir schon dabei sind. Also ich finde, so ein bisschen Trumpismus täte uns ja auch nicht schlecht. Dann kommt noch dazu, dass ich glaube, dass wir diese Kinder, es gibt zwei Aspekte, die eigentlich in der kindlichen Seele im Unterschied zum Erwachsenen eine große Rolle spielen. Das ist das andere Verhältnis zur Scham und das andere Verhältnis zur Sorge. Über die Scham brauchen wir nicht zu sprechen. Also Kinder sind schamlos, nicht in der Weise, dass sie Scham verletzen, sondern dass sie einfach die Differenz von Scham und Schamlosigkeit gar nicht kennen. Das heißt also Nacktheit, Themen ansprechen und so, das ist bei Kindern was ganz anderes. Das wird dann irgendwann mit der Pubertät anders. Und das andere Thema ist die Sorglosigkeit. Die Kinder leben in den Tag hinein und sind in der Regel eigentlich nicht mit Zukunftsängsten belastet, zumal sie auch eine andere Zeitvorstellung haben als wir. Und wenn wir jetzt als Erwachsene sie mit Inhalten, die sozusagen mal sexuell übergriffig sind, belasten, trifft das auf ein Wesen, das dem nicht gewachsen ist, und so trifft auch die Information über Zukunftskatastrophen auf ein Wesen, das einfach entwicklungspsychologisch noch nicht reif ist, damit umzugehen. Und Kinder sind nicht nur sorglos, sondern ich denke, sie haben auch einen Anspruch darauf, eine sorglose Kindheit zu verbringen. Und wenn wir das einfach so durchreichen an die Kinder, dann begehen wir auch ein Verbrechen an diesen kleinen Seelen. Fällt uns schwer, die Kinder davor zu schützen und das auszugrenzen. Aber es gibt ja auch gewisse Grenzübertretungen bei Eltern, die man sich hätte nicht vorher vorstellen können. Ich weiß nicht, als es losging mit den Masken, habe ich gedacht, die Eltern werden doch ihr Kind nicht in die Schule schicken mit einem latenten Ersticklappen vor dem Mund. Da wird doch jede Mutter sagen, das Kind muss atmen, das mache ich nicht.
Man hat aber nicht jede Mutter.
Für mich überraschenderweise nicht jedem. Oder zweiter Fall war, dass man sagt, so ja, als dann diese Impfung anstand, ich dachte, meine Eltern lassen doch in ihre Kinder nichts reinspritzen, von dem sie nicht sicher sind, dass es auch gesund ist. Also die prüfen ja, ob im Shampoo irgendwelche Gifte sind und ob das Essen auch gesund ist. Und dann werden die doch bei so einer Behandlung nicht einfach irgendwas in die Kinder rein. Die werden sich alle weigern, ihre Kinder impfen zu lassen. Nee, war nicht. Und wenn du mich jetzt fragst, ob diese Eltern ihre Kinder auch in den Krieg schicken werden, würde ich ja heute auch sagen, nein, die werden ihre Kinder doch nicht in den Krieg schicken, die sind doch nicht bekloppt, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls in dieser Gemengelage, glaube ich, ist Kindsein heutzutage nicht allzu leicht. Und es gibt einen großen therapeutischen Bedarf. Und dafür hast du mir ja dann die Lösung geschickt. Es gibt ja segenswerterweise die KI.
Ja.
Die ja individuelle Therapiepläne entfaltet für Kinder mit Zukunftsängsten, Depressionen und sonstigen Sozialstörungen, oder?
Ne, ich hatte das nur gesehen und musste doch sehr an dich denken. Ich muss mal kurz den Link suchen. Das war ja beim ZDF. Die haben doch jetzt eine, was denn, hilf mir mal, die haben eine App jetzt gemacht für die ganzen depressiven und traurigen Kinder. Und die Therapeuten haben ja alle keinen Platz, weil die müssen sich um was anderes kümmern. Nämlich unsere Zugewanderten, die auch Hilfe brauchen. Aber die Kinder bekommen jetzt dann eine App, um mit ihrer Belastung besser umzugehen, richtig?
Ja. Die können so ein Belastungstagebuch schreiben, kriegen genau. einen Entspannungstipp.
Aber das ist doch eine Parallele auch zu diesem Ladendiebstahlsding, dass man eigentlich sagt, wir schaffen erstmal ein Problem, weil die Kinder hätten das Problem nicht ohne diese unsere Entscheider. Und dann präsentieren wir eine Lösung, die wir ihnen verkaufen können. Das ist in beiden Fällen so. Ich glaube,
ja, genau.
Wir haben da gar kein großes Problem. Ich muss sagen, rotiert gerade was im Kopf. Klammer auf, mache ich gleich wieder zu. Wir finden den Faden gleich wieder, Leute, aber ich sitze hier mit Dr. Matthias Burchardt und der ist ja, glaube ich, Doktor der Bildungsphilosophie. Und da muss ich mich, habe ich nur gerade gedacht, was du erzählt hast. Die Kindheit ist ja eine relativ neue Erfindung. Also wir gehen jetzt, glaube ich, zurück in so eine voraufgeklärte Zeit. Kann das sein? Also
es gibt ja die Erfindung der Kindheit, das könnte man bei Rousseau festmachen oder bei anderen Akteuren, wobei ich fand, es war eine gute Erfindung.
Ja.
Dass man, und es ist ja nicht nur eine beliebige Erfindung, sondern es war eine Errungenschaft. Mhm. Nämlich, das war die Würdigung einer bestimmten Lebensphase, die entwicklungspsychologisch determiniert ist, durch kulturelle Praktiken, dass man sagt, man gibt diesen Kindern Zeit, nicht als Sexarbeiter oder sonstig ökonomisch aktive Posten im Betrieb der Wirtschaft eine Rolle zu spielen, sondern im Schutz des Elternhauses und der Bildungsinstitutionen wachsen zu können. Mhm. Das ist nicht global überall so, das müssen wir uns auch klar machen. Also unsere Handy werden auch durch Kinderarbeit, die seltene Erden produziert. Ja, das ist uns schon klar. Aber wir können sagen, in dem Moment, wo wir diese Phase der Kindheit nicht mehr durch eine Schutzmauer kulturell umhegen, fallen wir zurück in vormoderne Zeiten. Richtig.
Das wollte ich gerne von dir erklärt haben. Vielleicht, ich würde sogar die Empfehlung abgeben, mal Postman zu lesen, falls jemand das noch möchte. Ist ja uralt. Mir fiel das ein mit Das Verschwinden der Kindheit, war eins der frühen Bücher von Postman, ist ja auch schon aus den 80ern, glaube ich. Was du gerade schilderst, ist ja eigentlich, dass wir fallen dahinter zurück, dass man sagt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern sind in einem anderen Zustand und anders zu behandeln. Das war ja vor der mit der Industrialisierung so, wie in vielen Teilen der Welt noch immer. Dass man sagt, er kann ja, sobald er irgendwie einen Hammer halten kann, kann er Steine klopfen. Das haben wir ja zum Glück verstanden und waren doch kurz mal weniger barbarisch hier in Europa. Nur wenn wir jetzt sagen, wir konfrontieren die Kleinen schon mit 3, sodass sie Angst vor der AfD haben und vor Hitzetod und Überschwemmung, dann haben wir das wieder zurückgedreht.
Genau.
Ja, so also haben wir die Kindheit wieder abgeschafft.
Und das im Rahmen einer Emanzipationskampagne. Also man kann ja auch sagen, Wahlrecht ab 3. Zum Beispiel könnte man auch sagen. Also wenn dieser Unterschied geschliffen wird, dann... Also wir infantilisieren die Erwachsenen und adultisieren die Kinder.
Na super. Also schönen Gruß an deinen Sohn. Es ist für uns alle nicht mehr lustig hier. Aber wir sind doch verpflichtet zur Komik, Matthias.
Ja, deshalb Spieletipps.
Achso, Spieletipps, ja, 2 Spieletipps. Das machen wir jetzt. Wir lesen jetzt die Nürnberger, nee, darf man auch nicht sagen, die Spielemesse für alle.
Ja.
Also das sind ja eher so, muss ich ja mit dir abklopfen und allen, die da draußen sind, 2 Spielideen, weil irgendwas müssen wir auch machen, um Geld zu verdienen. Also Spielidee 1 wäre für mich, du darfst sagen, ob du es gut findest oder nicht.
Ja.
Die Monopoly WEF Edition 2030. Das ist so Elite, finde ich toll, weil setzt auf das normale Prinzip, das wir alle kennen. Ich glaube, Monopoly kennen alle, ne? Dieses
Platz,
wo man so rumläuft. So. Einziger Unterschied in dieser neuen Edition ist der, man kann mit bis zu 100 Leuten spielen und die Ausgangssituation einem der Spieler gehört alles, also alle Straßen. Und die anderen würfeln trotzdem.
Und stehen da überall schon Hotels drauf?
Na, das nicht. Ne, die kommen aber sehr schnell. Also, weil okay. Es ist ja einer nur. Ne? Das, also die anderen würfeln dann einfach, können nichts kaufen, haben bis zu 100.000 Euro Kredit können sie aufnehmen. Mhm. Und der eine kriegt dann immer dieses ganze Geld. Dann entstehen natürlich sehr schnell Häuser, Hotels und so weiter. Was es so reizvoll macht, dieses Spiel, weil man kann ja nicht, ist ja langweilig, ne? Man kann ja nicht gewinnen. Wir haben alle Spieler haben da ganz viele Schulden in relativ kurzer Zeit. Aber es geht darum, als der eine von den 99 als letzter auf dem Brett zu bleiben. Verstehst du? Also wenn man jetzt immer nur auf die Badstraße läuft, dann hat man natürlich immer, muss man auch Schulden aufnehmen.
Ach so, es gibt aber sowas wie einen Konkurrenzkampf zwischen den sowieso Verlorenhabenden.
Genau, verloren haben wir alle. Wir haben ja kein Geld.
Ja.
Das ist ja das Lebensnahe.
Aber der Sieger unter den Verlierern?
Genau, der hat nur 98.000 Schulden, während alle anderen mal auf die Schlossstraße laufen, dann bist du sofort raus. Und ich finde das toll. Also wenn man dann bei dem Spiel ausgelost wird als der, der alles hat, ist das fast langweilig. Aber die anderen haben eine Menge Spaß. Also man konkurriert einfach darum, wer von uns schafft es, diesen ganzen armen anderen Schluckern irgendwie diese Handbreit voraus zu sein, dass man sagt, ich bin der Letzte, der hier noch irgendwie mit hohen Schulden über das Brett läuft. Findest du das nicht schön?
Das fühlt sich ein bisschen an wie mein Leben. Ich habe das Gefühl, dass ich, egal was ich würfel, irgendwo hintrete, wo es Geld kostet und das ich nicht habe.
Das meine ich
ja. Und ich darf aber auch nicht aufhören zu würfeln und ich muss Glück haben, dass ich sozusagen die ökonomischen Tretminen nicht so ganz erwische, sondern möglichst häufig auf die Badstraße würfel.
Ja,
aber im Gefängnis ist noch viel Platz.
Genau, das ist ja eigentlich die einzige Chance für alle Spieler. Da kommst du natürlich am besten durch dieses Spiel, wenn du auf frei parken oder Gefängnis. Das wären die zwei Möglichkeiten. Damit verschaffst du dir wirklich
Oder mit dem Deutschlandticket über die Bahnhöfe.
Ja, wobei ich meine, am schönsten finde ich auch die Zusatz, also der eine, der ausgelost worden ist, dem alles gehört, der darf auch seine Hotels festleimen und einmal von unten gegen das Brett hauen. Das ist wie so ein Kleingedruckten, also wer keinen Bock mehr hat auf alle.
Ach so, Hauptsache.
Ja, also realitätsnah.
Ist geil, wann kommt es raus, das Spiel?
Sobald ich einen gefunden habe, der das für mich druckt. Aber die Gamification von dem, was wir kennen, das wissen wir ja beide, das lieben wir doch wahnsinnig, oder?
Ja.
Ach, ja. Das andere hat noch
gar... Also kaufe ich sofort.
Ja. Super. Das andere hat noch gar keinen Namen. Da muss ich auch mit dir abgleichen. Ja, das Arbeitstitel ist, glaube ich, Pippel. Das ist eigentlich noch
viel... Würde ich nochmal daran arbeiten. Das klingt ein bisschen infantil.
Ja, ist auch so gemeint. Damit auch die Kleinen mitspielen, die Dreijährigen. Weißt du, die können das nämlich auch.
Jetzt bin ich aber neugierig. Worum geht es in dem Spiel?
Das ist ganz einfach. Also, wo man wirklich sagt, ich denke mir, es gibt einen Aufgabensteller und einen Aufgabenlöser.
Oh, das klingt spannend.
Genau, also ich denke mir eine Aufgabe aus und du musst die lösen.
Oh, super, komm, lass uns mal gleich machen.
Naja, irgendwas zum Beispiel, also für wie du, hatte ich gerade letzte Woche auf dem Tisch die Frage, das will ich lieber nicht machen, das klingt nach Buchhaltung. Ich denke mir irgendeine komplizierte Aufgabe aus, also wie du jetzt deine Einnahmen aus Schweizer Lizenzverkäufen, 10,70 Euro irgendwie, wie du die versteuern musst, weiß kein Mensch. Du musst das lösen. Das ist
ein schweres Spiel.
Ja, es kann auch andere Dinge sein. Also du musst einfach irgendwas...
Ich könnte auch sagen, wie kriege ich irgendwie 30 Äpfel von A nach B?
Auch das, genau. Und zwar gesetzeskonform. So, jetzt machst du, ich gebe dir diese Aufgabe, du löst die Aufgabe, legst mir die Lösung vor. Dann beurteile ich die Aufgabe und werde dir im Zweifel sagen, weil ich mir was gedacht habe bei meiner tricky Aufgabe, das war nicht gut genug. Ja? Dann kriegst du die Aufgabe nochmal zurück. Weil du nicht weißt, was daran jetzt an der Lösung falsch ist, musst du jetzt jemanden einstellen, einen Berater, zum Beispiel einen Steuerberater oder einen Aufgabenlöseberater, der dir hilft, diese Aufgabe zu lösen. Ja, für mich. Dann trägst du die wieder zurück zu mir und wenn ich die Aufgabe gut und trickreich gestellt habe, dann ist sie immer noch nicht richtig gelöst. Dann brauchst du noch einen zweiten Berater und könntest aber sogar Einspruch einlegen, wenn du dann mit zwei Beratern immer noch nicht von mir abgenommen bist, dann würde mir wiederum ein Berater an die Hand gegeben, der mir helfen kann, meine Aufgabenstellung gegen dich und deine Berater zu verteidigen. Ich verstehe deinen verwirrten Blick.
Das klingt gar nicht so spannend. so lustig, das Spiel.
Nee, das
klingt ja so ein bisschen sadistisch.
Ich versuche ja nur, in ein Spiel zu übersetzen, was wir machen seit den 80er Jahren ungefähr, seit wir das Paradies erreicht haben. Und wir sind irgendwann mal im Paradies angekommen, das also mit Hilfe von Maschinen und unserer Klugheit es geschafft haben, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat, also jeder mehr oder weniger ein Auto, einen Kühlschrank und so weiter, alle gut leben können. Und nur noch 15% der Bevölkerung eigentlich einen sinnvollen Job haben. Ja, und da dann das war so irgendwann Mitte der 80er oder Anfang der 80er, dass man dann sagen musste, alle anderen haben nichts mehr zu tun.
Ach so.
Und da, an dem Punkt haben wir ja gesagt, ja, das geht aber ja nicht, weil wer nicht arbeitet, soll ja auch nicht essen, steht in der Bibel. Deshalb müssen wir alle was zu tun haben. Da wir nichts Sinnvolles zu tun haben, müssen jetzt alle anderen sich entweder Aufgaben ausdenken oder die Aufgaben lösen. Verstehst du? Ich versuche das.
Weil das keinen realen Beitrag zur Verbesserung des Lebens der Menschen beiträgt.
Genau.
Hast du das jetzt in einer spielerischen Metapher als eine Art sinnfreie Beschäftigung mit aber hohem ökonomischen Impact?
Genau, ich versuche das zu übersetzen, was wir in der Wirklichkeit erleben. Manchmal hilft das ja. Ich weiß, das ist noch nicht gut, das Spiel. Aber weißt du,
also ich glaube, ich nehme ja das erste Spiel.
Ja, aber weißt du, wo ich hin will? Aber ich will so gerne was vermitteln. Dieses, du kennst ja mein Bibbel-Problem. Und ich sage, dieses... Einer denkt sich was auf, was aus, was völliger Schwachsinn ist und nicht zu lösen. Und der arme Matthias muss das lösen. Und dann kriegen beide noch ganz viele Berater an die Hände und noch vielleicht noch ein paar Anwälte und sonst was. Das ist das, was wir den ganzen Tag machen. Das heißt, wir waren mal im paradiesischen Zustand. Uns ist nur nicht eingefallen, wie man den jetzt übersetzen kann in wirtschaftliche Verhältnisse. Deshalb haben wir die ganzen Bullshit-Jobs erfunden. Und heute... machen wir das eigentlich alle den ganzen Tag?
Bis auf die. Wollen wir zwei Sachen zu einem, wenn ich darf? Ja. Oder wolltest du das mit dem Bibel anfalten?
Nö.
Kommen wir vielleicht gleich darauf zurück, weil wir noch nach einem Ausweg auch gucken. Das eine ist, ich glaube, das gilt nicht nur in ökonomischer Hinsicht, sondern das gilt auch in ideologischer Hinsicht. Wir erfinden unerreichbare Ziele, sowas wie eine diskriminierungsfreie Gesellschaft oder eine klimaneutrale Welt. Engagieren daraufhin ganz viele Akteure, die das überwachen, durchsetzen, exponieren, wenden gewaltige Summen auf. Und je unerreichbarer das Ziel ist, umso eher dient es dazu, unsere Prozesse zu organisieren und zu orientieren. Mhm. Ist es das auch?
Ja, gehört dazu.
Und dann fällt mir ein, Arnold Gehlen, diese Institutionalisierungstheorie, ich weiß nicht, ob du die kennst, der sagt also, Menschen sind weltoffene Wesen, das heißt, sie sind nicht durch Instinkte sozusagen schon auf die feste Bahn des Glücks gestellt, sondern können auf dem Wege der Freiheit Entscheidungen treffen, die sie dem Glück oder dem Unglück näher bringen und wissen vorher nicht so genau, worauf das hinausläuft.
Okay.
Das überfordert uns, weil wir eben nicht durch Instinkte organisiert sind und führt zu Belastungen, weil die Welt einfach sehr komplex ist. Die Entscheidungen sehr unabsehbar, sodass man durch Institutionen Elemente der Entlastung schafft. Das heißt, also, wenn man etwas in wiederholbarer Weise gut gelöst hat, zum Beispiel so ein Kind großziehen, das gelingt in einen Familien gut, in anderen schlecht, aber wenn man so ein Bildungssystem hat, was gut funktioniert, dann kann man sagen, na, für die meisten ist es halt ein guter Weg. Also wir haben eine Institution, die reduziert Komplexität, kassiert dabei auch ein bisschen Individualität, aber gewährleistet eigentlich sowas wie eine Entlastung. Also ich muss nicht mehr überlegen, was bringe ich dem Kind bei, sondern es gibt den Stundenplan, es gibt ein Curriculum und so weiter. Jetzt ist es so, dass diese Entlastungsfunktion der Institutionen selber eine gewisse perverse Binnenlogik aufbauen, dass die Institutionen nämlich selber eine Tendenz haben, nicht nur Komplexität zu reduzieren, sondern Komplexität aufzubauen. Das heißt, das Verstehen eines Studiengangs, das Ausfüllen einer Steuererklärung, die Einschulung eines Kindes, der Abschluss eines Bausparvertrags, die Entscheidung wird so kompliziert, dass du selber nicht mehr in der Lage bist, diese Entscheidung zu treffen, sodass du dann selber nochmal eine Entlastungsinstitution in Form eines Beraters brauchst, der dir sagt, wie mache ich das denn eigentlich?
Ja.
Und dadurch bauen die Institutionen Komplexität auf, anstatt sie zu reduzieren und werden anstelle zur Entlastung zur Belastung. Ist es das, was du meintest?
Ja, ja. Das hat Herr Gehlen schon gewusst, oder? Beschrieben oder hat er nur den ersten Schritt beschrieben?
Nee, der hat es genauso beschrieben.
Ja, damit sind wir.
Oder allerdings die ökonomischen Implikationen, die du ja sinnvollerweise noch hinzufügst.
Naja, wenn man dieses Messinstrument dann auch noch drauf anlegt, also wenn man sagt, der Herr Gehlen, wenn ich dich richtig verstehe, ist der Punkt ja relativ schnell überschritten, an dem man sagt, das ist dann nützlich und diese Komplexitätsreduktion und die Überforderung ist relativ schnell zu beheben mit ein paar wenigen Behörden, Beamten, Maßnahmen. Also es muss nicht jeder irgendwie wieder von vorne anfangen mit herauszufinden, dass Rauchen schädlich ist. Ich kann ja auch einen Aufkleber auf die Zigarettenschachtel machen. Und der nächste Schritt wäre dann, glaube ich, wenn ich Gehlen richtig verstehe, man sollte dann nicht 400 Behörden noch erfinden, die darauf Steuern erheben und dann irgendjemand anderem die Krankenkasse zusammenstreichen, wenn er mal geraucht hat. Wenn man das professionalisiert, was Gehlen beschreibt, diese 44 Berater nacheinander, und sagt, das ist uns auch wichtig und das wird abgebildet im Bruttoinlandsprodukt, dass man sagt, jeder dieser Berater verdient natürlich Geld. So kriegt er dann vom Staat, der kriegt es vom Steuerzahler. Und jede Bewegung von Geld ist uns wertvoll und kostbar. Das ist das Einzige, was das Bruttoinlandsprodukt abbildet, das nie gemeint war als Wohlstandsindikator oder Indikator des Wohlergehens der Menschen, sondern nur der wirtschaftlichen Leistung oder der Geldbewegung in einer Gesellschaft. Erfunden nur, um dem Fürsten zu sagen, wie viel Geld haben wir denn, um Krieg zu führen? Das war mal die Idee. Wir haben das nur zum übersetzt als, das ist ein Maßstab für unser Wohlergehen, unser Wachstum, dass es nicht ist.
Das heißt, je dysfunktionaler eine Institution und ein Staat wird, umso mehr BIP produziert er.
Genau. BIP ist froh, wenn also die ganzen Berater da sind, die sich alle gegenseitig wund beraten, dann freut sich das BIP. Das BIP freut sich aber auch, ich hatte das mal in einem der Bücher, glaube ich, wenn jemand morgens mit dem Auto unfallfrei zur Arbeit fährt, dann ist das BIP unglücklich. Wenn er einen Unfall baut, ist das BIP sehr, sehr glücklich. Hm. Wenn das Bruttoinlandsprodukt sagt, dann haben wir ja viel, viel wirtschaftliche Tätigkeit. Das Auto muss repariert werden, die anderen 20 kaputten Autos auch. Die Krankenhäuser haben ordentlich Arbeit und die Reha und so weiter. Das ist so toll. Also jeder Unfall ist toll fürs BIP.
Das heißt, die Politik hat kein Interesse an unserem Glück?
Nein.
Sondern produziert Tretmühlen des Unglücks?
Genau, und das ist unser in der Tagesschau dann vermeldeter Wirtschaftswachstumsfaktor.
Den wir dann als Ersatzbefriedigung bekommen, dass wir sagen, unser Leben ist zwar scheiße, aber das BIP ist super.
Genau, zumindest ist es ja noch 0,2 im Plus. Und man sagt, dieses BIP, die Russen haben ein BIP, das ist 3% der unserer EU, des EU-BIP. Die Russen kriegen es aber hin, der größte Weizenproduzent der Welt zu sein und jede Waffe zu bauen, die sie wollen. Das heißt,
wirtschaftliche Wohlfahrt ist daran gar nicht abzulesen?
Nein, das hat damit nichts zu tun. Wir machen eben 85% machen wir einfach nur Unsinn und uns gegenseitig das Leben zur Hölle. Das ist aber, da es dadurch Geld bewegt wird, finden wir das gut als BIP. Wirklich erforderliche Arbeit machen nur 15% der Leute und das weißt du, wer das ist. Das ist die Landwirtschaft, das sind dann irgendwie unsere Ärzte und Pfleger, ne, Ärzte gut, die Pfleger jedenfalls.
Und die Beamten.
Und alle Beamten, natürlich, damit wir keinen Ärger kriegen. Und alle Berater. Nein, also das ist einfach eine riesige Nebelkerze, auf was wir da gucken.
Aber wenn man das doch durchschaut hat, dass hier eine Kennziffer etabliert wird, die nichts abbildet, was den Menschen wirklich wert ist und in ihrer Anwendung dazu führt, dass wir die Maßnahmen zur Strangulierung unserer Lebensäußerungen forcieren, wäre es doch mal an der Zeit, uns abzukehren davon und.
Was?
Findest du es so abwegig?
Nein. Nur weil bitte, lass mich das sagen. Der Erfinder des BIP, Simon Kusnetz, der dafür auch einen Nobelpreis bekommen hat, hat schon gesagt, das ist keine Zahl, mit der man Wohlergehen messen kann. So, der Herr Steglitz, auch Nobelpreisträger, hat in den 70ern gesagt, das müssen wir abschaffen. Das ist Müll. Das ist die Hölle, dieses BIP. Sarkozy hat es versucht. Es haben ganz viele versucht.
Nicola?
Ja, Nicola, der mit der Fußfessel. Der hat auch eine Fußfessel. Man hat das BIP nicht kaputt gekriegt. Uns fällt kein Ersatz ein, wie wir diesen Bullshit lassen können. Ja?
Können wir nicht einfach ersatzlos streichen, das
BIP? Jetzt kommt der historische Witz an der ganzen Geschichte. Dieser ganze Unsinn, den wir machen. Unser gemeinsamer Bekannter Klaus Schwab hat Buch The Great Reset, hieß das, glaube ich, ist keine Verschwörungstheorie, gesagt, das BIP ist überflüssig und schädlich, das kommt jetzt weg. Das habe ich mit aufmerksam
gelesen. Das war nicht alles schlecht
gewesen. Das habe ich aufmerksam gelesen. Das bedeutet, aber auch das, was jetzt Musky und Trumpy machen, dieses Wegsortieren der Beamten, die haben das verstanden. Das heißt nur, wenn die dann einfach sagen, wir schaffen das jetzt ab und feuern die alle, die ganzen, die Bullshit-Jobs machen, dann haben sie noch lange keine Lösung angeboten, was wir dann mit diesen Leuten machen. Aber sie haben beschlossen, dass dieses Modell weg kann. Ich würde mir das mal zu Herzen nehmen, wenn man einen Job macht, der eigentlich bei fairer Betrachtung Blödsinn ist und Bullshit, dass man mal drüber nachdenkt, wie das denn ausgehen soll. Ich glaube, wir brauchen eine andere Lösung. Aber was weiß ich denn? Ich bin nur ein kleiner Schriftsteller in Norddeutschland. Ich weiß das alles nicht. Entschuldige. Ich habe mich jetzt ein bisschen reingesteigert und das war nicht
cool. Total süß. Nein.
Bekannt seit Ewigkeiten und der David Graeber kann man auch empfehlen, der hat darüber ja auch sehr viel geschrieben, über die Bullshit-Jobs und dass man das alles nicht braucht. Ist auch leider viel zu früh gestorben. Auch aufmerksam.
Wer noch lebt, ist ja Yuval Harakiri.
Ach der, ja stimmt, da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut.
Hat der nicht die Finalsolution für die Bullshit-Job
ja.
Gefeuerten?
Ich bitte, dass du hast ihn endlich gelesen und hast gesagt, du findest ihn auch so toll wie ich.
Ich finde ihn super. Ja. Also ich gestehe, gelesen, das klingt, ich habe 3 Seiten mir, also das ist ja, ich weiß, du kennst das, es ist ja so wie, ich greife jetzt mal zu einem gewagten Bild, ich vergleiche jetzt mal Lektüre-Erfahrung mit dem Konsum von Pornografie. Und ich hatte wirklich schon nach 3 Seiten eine vorzeitige Ejakulation, weil es mich so umgehauen hat, was dieser Mann geschrieben hat, dass ich gar nicht mehr weiterkam. Es war so, so sensationell, es war so brillant, es war so... Mhm. Darf ich es zusammenfassen? Also ich glaube, dass jede andere Seite genauso brillant ist, aber ist ja, der Kontext ist ja sozusagen eine große Ode an die Menschlichkeit in dem Buch Homo Deus, glaube ich, oder?
Das musst du jetzt erwähnen, das steht auch in der Videobeschreibung. Das Buch heißt Homo Deus, ja.
Genau.
Von Yuval Harakiri.
Schreibt genau.
Und richtig. Mhm. Ja, und was hat dich da so begeistert auf den ersten 3 Seiten?
Bitte?
Auf den ersten 3 Seiten hatte ich alle schon so begeistert. Was
ja, ich glaube, ich habe ein bisschen vorgeblättert und ein bisschen quer gelesen. Also er hat ja, wie soll man das sagen, er packt ja Fragen nochmal ganz neu an, unbelastet von ethischen Vorentscheidungen oder auch traditionellen Bindungen und hat einfach jetzt mal sich bezogen auf die Frage der Sterblichkeit des Menschen und sagt, und die Argumentation ist brillant, er sagt, verbrieft ist ein Recht auf Leben. Wir alle haben ein Recht auf Leben, das ist, glaube ich, sogar von der UN verbrieft. Und das, was uns das Leben am meisten bedroht, ist ja überraschenderweise der Tod. Mhm. Das war für mich jetzt auch, ich dachte immer, es wären Krankheiten oder anderes. Nein, der Tod selber ist eine der häufigsten Ursachen für das Ende des Lebens.
Ja, ja.
Und das ist aus der Perspektive des Menschenrechts auf Leben natürlich eine inakzeptable Perspektive. Das heißt also, das Recht auf Leben bedeutet letztendlich den Krieg gegen den Tod. Mhm. Das so argumentiert er dann weiter. Jetzt muss man mal gucken, dass der Tod, der wird ja auch oft missverstanden. Also die griechische Philosophie und auch das Christentum versucht ihm ja einen Sinn als Vollendung oder als sinnstiftendes Motiv im menschlichen Leben zu geben. Das weist Harari zurück und sagt, der Tod ist nicht etwas Bedeutsames, sondern es ist ein technischer Fehler. Das heißt, Sterben beruht darauf, dass bestimmte Körperfunktionen nicht mehr erfüllt sind. Und technische Probleme kann man lösen mit technischen Mitteln. Das heißt, die Medizin ist dazu angetan, diese technischen Defizite, die zum Lebensende führen und dem Tod so ein billiges Einfallstor ins Leben gewähren, zu beseitigen. Mhm. Das heißt, die Lebensperspektive der Menschen sollte sich mindestens bis auf 170 Jahre erweitern mit medizinischen Mitteln und das sollte uns jedes Mittel zu Recht sein, weil wir haben ja das Recht auf Leben und insofern gibt es auch eine moralische Verpflichtung zu forschen und die Sachen durchzusetzen.
Daran scheint dich irgendwas zu stören, an dieser
Art. Nein, ich bin begeistert.
Nein, bist du nicht.
Nein, ich bin total angekotzt. Also erstmal, ich fange es vom Ende an, du hast eine schöne Rückfrage gestellt, was versteht der eigentlich unter Leben? Wenn das bedeutet, dass ich dann nie wieder vom Monopoly-Brett runter darf, ist das ja auch schon eine interessante Frage. Also ist Leben mehr als bloß das Aufrechterhalten von Körperfunktionen bei ihm? Also das würde ich mich
tatsächlich fragen. 170 Jahre, also ich hatte jetzt ja fast gehofft, dass er mir ewiges Leben verspricht. Ich glaube, das tut er auch.
Jeder hat ja dann dummerweise gesagt, also im Unterschied zu den Göttern wäre unsere Unsterblichkeit ja nicht so, dass wir also auch einen Sturz aus dem Himmel überleben könnten, sondern wir sind ja immer noch durch Unfälle und Gewalttaten zerstörbar. Das hat er eingeräumt.
Na gut, das hat er, ist ja auch schon ein paar Jahre her inzwischen. Passen wir ja auch auf eine Festplatte und dann kann man ja auch uns wieder uploaden. Wir wissen, auf südamerikanische Hürdenläuferin oder sowas. Okay, aber mal zurück. Ja, also das, ich habe den gelesen vor Ewigkeiten, aber das hatte ich nicht so auf dem Zettel, wie du das jetzt zusammenfasst. Also die Prämisse ist ja schon ein bisschen schräg, ne?
Darf ich da mal ansetzen? Ja. Das ist interessant, das ist auch, weshalb ich da überhaupt jetzt so drauf eingehe, weil uns das auch nochmal hilft, so die letzten 5 Jahre zu verstehen. Es beginnt schon mit dieser Formulierung des Rechtes auf Leben. Diese Rechtskategorie ist eine menschliche Kategorie und gilt in politischen Verhältnissen. Das heißt, das Recht auf Leben kann ich geltend machen, etwa als Grundrecht gegenüber Staaten, die mir dieses Recht entziehen. Der Tod allerdings ist ein natürliches Phänomen. Und ist sozusagen, ja, die Natur ist kein Rechtssubjekt. Das heißt, ich kann jetzt nicht die Natur verklagen, weil jemand gestorben ist oder wie ein Schadensersatz bin. Also schon diese Prämisse der rechtlichen Kategorie bringt das für mich in einen völlig falschen Zusammenhang. Der zweite Punkt ist tatsächlich dann auch nochmal die technische Auffassung des menschlichen Körpers, dass ich sage, ich bin auch eine Maschine, die beliebig ersetzbar ist. Auch da ist der Begriff des Lebens komplett verkürzt, technomorph, technokratisch. Bestimmt, und vielleicht gibt es eben auch noch einen Aspekt von Vitalität, der sich nicht in der Leistung von Körperfunktionen abbilden kann, sondern etwa auch in spiritueller Hinsicht oder so. Ich will jetzt nicht esoterisch werden, aber vielleicht ist Leben auch nochmal tatsächlich sehr viel reicher als das Aufrechterhalten. Und der nächste Gedanke ist der, dass auch der Zugriff auf unseren Körper mit technischen Mitteln auch eine zynische Dimension hat. Also das heißt, wir sind ja nicht Cyborgs, wie man beliebig mit der Maschine verschmelzen kann oder auf die man zugreifen kann wie eine Verfügungsmasse, sondern wir sind eben eine lebendige leibliche Biografie mit eben genau diesen Lebenselementen, von denen Harari überhaupt keine Ahnung hat. Also es gibt ja diesen Todesengel, mit dem man das Leben frühzeitig beenden möchte, wenn man lebensmüde ist, aber es gibt auch den Lebensteufel, den der hier quasi bei Harari durchklingt, also sowas wie eine Unentrinnbarkeit dieser Lebensfunktion, die dann auch wieder heftig ist. Also wir haben im Grunde die ganze letzte Debatte um die genetische Impfstoffveränderung, wir haben diese Formulierung des Rechts auf Lebens als Verpflichtung des Staates, irgendwie alle Ressourcen zu mobilisieren und mit aller Gewalt und führt sie zur Ruinierung der Seelen, die Menschen ins Leben zu zwingen. Also boah, ich kriege mich gar nicht mehr ein.
Aber ist nicht, auch wenn die meisten Harari ihn natürlich nicht gelesen haben und wenn die ihn lesen, verstehen sie ihn nicht, aber ist nicht diese Überzeugung bei den meisten unserer Mitmenschen irgendwie im Hirn und Herzen angekommen? Also dass dieses Leben so, dieses Zerlegbare, das ist entweder 0 oder 1, wir können das konservieren, wir können eine KI bauen, wir können dann auch dein ganzes Wissen auf eine Festplatte packen oder mit mRNA daneben auf 170 oder 1700 Jahre verlängern. Dieses Reduzieren auf 0 und 1, also dass man sagt, die ganzen Grautöne, das ist alles nur störend, das ist natürlich die reine Technokratie. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass viele Menschen inzwischen so ticken, dass sie sagen, wenn jemand so ein bisschen komisch ist und differenziert irgendwie vielleicht Meinung hat, also nicht irgendwie alles Stromlinien, ja, also einfach lebt und dann auch mal, weiß ich nicht, irrational zu laut lacht oder irgendwie dann zwar die richtige Meinung hat zur Impfung, aber die falsche zu Israel oder sonst was, dann muss das sofort aussortiert werden, weil das ist eben nicht, kriegt nicht überall einen Haken für die richtige Kategorie. Weißt du, wo ich hin will? Das in unseren Köpfen angekommen ist.
Ja, klar.
Das wird abgehakt, wie eine Maschine das abhakt, und das muss alles stimmen. Wenn es nicht stimmt, dann ist das schlecht und wird es aussortiert.
Ich glaube, den Schlüsselsatz hast du gesagt, wie eine Maschine. Ich glaube, dass wir den Unterschied zwischen Mensch und Maschine intellektuell schon gar nicht mehr wahrnehmen, es sei denn im Sinne eines Defizits, wo wir noch nicht ausreichend maschinisiert sind. Zu funktionieren ist der große Imperativ, den wir groß schreiben, und Ja, man könnte von Menschvergessenheit sprechen. Also wo ist die Menschlichkeit? Also das kann nur jemand so sehen, der keine Erfahrungsbasis mehr dafür hat, was das Menschliche überhaupt ist.
Deswegen habe ich, den Satz hatte ich dann offensichtlich nicht richtig gelesen, den Tod als technischen Fehler zu bezeichnen, ist natürlich wirklich gegen alles, was wir wissen. Man sagt, das ist macht ja auch das Leben aus, das Wissen um den eigenen Tod. Und wenn man sagt, das ist ja nur ein technischer Fehler, den wir beheben können, dann stellt man ja tatsächlich alles in Frage, was Menschsein ist.
Ja.
Also, deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn wir ja ewig leben könnten, würde sich natürlich auch unsere gesamte Wahrnehmung für alles verändern.
Wir hatten da mal eine Sendung dazu, ne?
Ja, die war richtig gut, die hat keiner geguckt. Inzwischen gibt es das ja alles nicht mehr, aber wir können sie ja nochmal irgendwann ausgraben.
Jetzt sind wir wieder bei so einem ernsten Thema angekommen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Ha-Ha-Ganda.
Ja, du, Ha-Ha-Rari und Ha-Ha-Ganda. Ich glaube, das ist ein ernstes Thema, aber ich glaube, es ist wichtig. Und darum kreisen wir auch seit jetzt schon fast 4 Jahren, sich auf dieses Menschliche zu besinnen. Das tun nur die wenigsten. Die wissen ja gar nicht, wie ihnen geschieht. Die Menschen wissen das, glaube ich, nicht. Dass der Harari irgendwo
alles, überall alles verschütt gegangen ist.
Rumspukt.
Der ist im Grunde schon angekommen, ne?
Also ihr seid gut so, wie ihr seid. Lasst euch jetzt nicht irgendwie einreden, dass wir alles Mist und ihr seid unvollkommen, weil ihr 0,098 seid und nicht 0,01. Also irgendwas Graues seid. Deswegen mag ich euch. Deswegen seid ihr Menschen. Und das andere ist, gut, wir sind jetzt zum Glück nicht mehr so lange hier. Aber die Kinder sollen ja für die.
Aber nächste Woche wieder.
Ja, mit Literaturtipps. Du Harari?
Nee, den würde ich ja nicht empfehlen. Also ich habe den auch bei Medimops für ein paar Cent gekauft, also bitte.
Damit zumindest bei ihm nichts ankommt von deinem Geld. Sehr gut, ja. Nee, dann mache ich das nächste Woche nach dem PS. Die Bücher. Du hast gesagt, wir wollen nochmal über Peter Singer reden. Peter Singer.
Ja.
Ich will doch nochmal Friedel empfehlen.
Der ist schön.
Ja, den hier will ich aber auch empfehlen nächste Woche, dann habe ich ihn durch.
Klasse. Kennst du ihn persönlich?
Ja, ich kannte ihn persönlich, ja. Aber er ist ja nun leider gerade 10 Jahre tot, der Harari. Und
Harari Rowohlt.
Harari Rowohlt. Und das ist, wenn man das liest, jetzt ist das ja doch eine Leseempfehlung. Lest mal alles von Harry Rowohlt, vor allem Pooh's Corner und die ganzen nicht weggeschmissenen Briefe, die gibt es noch. Und wenn ihr damit fertig seid, lest ihr auch noch die Biografie von Harry Rowohlt, weil er einer der größten und großartigsten Autoren war, die wir in Deutschland je hatten.
Das ist, ich hätte ja Vorbehalte wegen seiner Lindenstraßenauftritte gegen ihn.
Ja, tatsächlich. Warum denn das nur?
Ich weiß nicht, ob das seine Brillanz im vollen Umfang abbilden konnte, dieses.
Bestimmt nicht. Das hat er ja auch nur aus Spaß gemacht, aber wirklich. Also,
ich nehme es mir auch nicht übel, aber ich habe ihn da erstmal falsch verortet.
Also dann ist das doch die Empfehlung, ich gestehe. Und jetzt guckt ja auch keiner mehr zu, wenn ich das lese. Ich habe Harry damals kennengelernt, irgendwie so in den 90ern. Darf ich das erzählen? Darf ich dir
bitte,
eine Anekdote erzählen?
Neugierig.
Okay.
Die gute alte Zeit vorm Krieg, erzähl, komm.
Genau, geht ihr mal alle weg und ich erzähle Matthias nochmal eben, wie ich Harry kennengelernt habe.
Die Sendung ist jetzt auch vorbei, jetzt sind wir wieder
tschüss,
echt. Ne?
Bis nächsten tschüss. Sonntag. Jetzt sind wir mal ganz kurz echt. Ich habe Harry damals kennengelernt, als ich gesagt habe, bei einem Verlag in Hamburg, da lag die Marx Brothers Radio Show rum. Das wird niemandem was sagen, die Marx Brothers waren so Komiker aus den USA. Du kennst sie vielleicht auch nicht. Ich habe die sehr geliebt und habe gesagt zu dem Verleger, das könnte ich doch übersetzen. Woraufhin der Verleger sagte, seit wann bist du Übersetzer? Habe ich gesagt, seit jetzt, weil das mache ich jetzt mal. Sie hatten aber schon den besten deutschen Übersetzer, das war Harry Rowohlt. So, dann hat Harry gesagt, einen Tag später beim Verlag angerufen, ohne mich gesprochen zu haben, gesagt, das kann man nicht übersetzen. Ich möchte aus dem Vertrag raus, ich zahle dafür auch alles, was ihr wollt. Daraufhin hat der Verlag mich angerufen und gesagt, kannst du das mit Harry zusammen machen? Dann habe ich mit Harry mich getroffen. Es war ein völlig irrationaler Tag in vielen Hamburger Kneipen. Es war unfassbar komisch mit Harry. Wir haben abends den Verlag, den Verleger und die Mitarbeiter getroffen. Harry hat dann auf die besorgten Blicke und macht ihr das zusammen gesagt, nein, wir können uns nicht leiden.
Das ist ja genau wie zwischen uns.
Genau, nachdem alle ausreichend schockiert waren, hat Harry dann gesagt, gut, das Sven macht das und ich gucke da mal drauf. So war es dann auch. Es war der Start meiner Übersetzerkarriere und darauf hat sich eine sehr nette Freundschaft entwickelt, weil ich Harry einfach, oder was heißt, ich habe Harry einfach wahnsinnig geschätzt. Wegen dem, was er übersetzt hat, wegen dem, was er geschrieben hat. Und hier ist es jetzt so, ich reise dann zurück in die 90er, das Ende des langen Ausflugs, den ich gerade mache, und bin ein bisschen wehmütig, weil wir damals tatsächlich eine völlig andere Welt hatten. Also eine Welt, in der Kultur möglich war und auch ein völlig ungestörter Umgang miteinander, auch wenn man vielleicht ein bisschen mehr getrunken hat als andere und wie Harry oder auch völlig andere Ansichten hatte. Ja, also wo sich rechts und links irgendwie nicht irgendwie aus dem Weg gegangen sind, sondern wo man einfach diskutiert hat. Ja, und wo es eine linke und eine rechte Presse gab in Deutschland. Ja, und dann auch durchaus Auseinandersetzungen. Das fehlt ja alles. Ja, Matthias, entschuldige, dass ich das erzählt habe.
Nein,
früher war alles besser, Tränen. Sagen so alte War's Leute wie wir. Ja, früher,
bei uns stimmt es.
Früher war vieles besser und da war Robert Gernhardt noch da und da ja, war Harry noch da. Und ich finde das sehr traurig, dass das nicht mehr ist. Aber er ist ja geblieben durch sein Schreiben und ich empfehle es sehr, ihn zu lesen. Es ist einfach unfassbar komisch, was Harry geschrieben hat. Jener Satz von Harry muss ich leider lachen.
Dann gib mir mal eine Empfehlung, womit fange ich an?
Pooh's Corner. Das war seine Kolumne in der Zeit. Mhm. Das gibt es auch weiterhin in Buchform bei, ich glaube inzwischen Diogenes, früher Haffmanns. Mhm. Damit würde ich anfangen an deiner Stelle. Wenn du da, ich schicke dir das einfach mal. Ich schenke dir mal ein Buch von Harry und alle anderen.
Und deine Übersetzung der Marx Brothers.
Meine Übersetzung der Marx Brothers.
Nicht?
Ich habe viele Marx Brothers übersetzt. Die Radioshow war tatsächlich nicht übersetzbar, da hatte Harry recht. Man musste es komplett neu erfinden, weil es besteht nur aus Karlauern. Das waren Hörspiele. Mhm. Und die bestehen nur aus Karlauern, amerikanisch. Und auch wenn Harry viel kann, hat er zu Recht gesagt, das geht nicht. Der WDR wollte vorher, hatte zugesagt, dass er 4 Stück davon zu Hörspielen auf Deutsch macht. Es gab 25 Folgen. Dann habe ich das übersetzt. Harry hat genau einmal reingeguckt auf einen Satz. Und der WDR hat alle 25 Folgen ins Hörspiel gemacht. Da war ich sehr stolz drauf.
So, zu Recht.
Weil das so gut war. Und Harry hat danach dann gelobt für die kongeniale Übersetzung, seine, an der er einen Satz gemacht hatte, der Zeit gesagt im Interview, das wäre seine schlechteste Übersetzung, da wäre ja gar nichts übersetzt. Das stimmt. Das war alles neu.
Ja, aber es war brillant.
Ja, offensichtlich. Aber
höre ich da raus, dass er den Ruhm nicht wirklich mit dir teilen wollte in der Öffentlichkeit? Oder ist
nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Genau andersrum. Harry hat ja recht, das war ja keine Übersetzung.
Nee,
genau
ich weiß.
Wie der tiefere Sinn des Labenz habe ich ja auch gemacht. Das ist ja auch keine Übersetzung. Das ist neu. Das ist, man nimmt den Rahmen.
Ja, aber es nimmt das Strukturprinzip ja auf und verwandelt es einer anderen Sprache und einer anderen Kultur an.
Ja, aber das ist keine Übersetzung. Das ist eine
neue Dichtung. Es ist also besser.
Insofern hat Harry völlig recht gehabt. Das ist ja keine Übersetzung.
Ja. Oh Mensch.
Ach mein Gott, hier so.
Was mich jetzt freut, dass wir nebenher auch noch ein bisschen was über den Menschen Sven Böttcher kennengelernt haben, der tatsächlich einen anderen Rang und eine andere Wertschätzung in der Öffentlichkeit verdient hätte, als er momentan genießt, was ich als große Ungerechtigkeit hier anprangern möchte.
Ja,
dass du dich mit so einer lahmen Figur wie mir hier auf dem YouTube-Kanal rumtrödeln musst, das ist eine Schande.
Jetzt,
du gehörst in den Olymp
deutschen
Literatur und
das stimmt,
Übersetzer
das
und des Feuilletons.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das ist wohl mindestens wahr. Aber das andere, was du gerade gesagt hast, war völlig falsch.
Also, ich weiß, dass du sehr bescheiden bist und das ist ja schlimmer an Sven. Es gibt ja ganz viele Leute, die tun so bescheiden, aber der Sven, der ist es ja wirklich. Aber weil du das niemals sagen würdest, möchte ich mich jetzt empören darüber, dass dir diese Anerkennung versagt bleibt bisher, die du verdienst.
Das soll auch von mir aus so bleiben. Inzwischen bin ich drüber weg. Aber nochmal zum Unterstreichen und Betonen, es hört keiner mehr zu.
Ja, eben ist ja
durch die ganzen Dinge, die dann so passieren im Leben, von links nach rechts gepritscht und so weiter. zum Glück ist mir das ja nicht widerfahren, dass ich den Platz auf dem Olymp annehmen durfte, der mir zusteht. Sonst hätten wir beide uns ja wahrscheinlich verpasst und dann hätte es ja dieses nicht gegeben. Also von daher ist es doch gut
ja.
so. Ja, es ist doch gut so.
Aber also,
mir macht das große Freude. Ich finde das schön.
Ja,
dass
mir
es,
auch.
Ich finde das schön, dass es uns gibt.
Ja.
Kann das auch mal jemand anders sagen? Sag doch, genau, wenn ihr es auch schön findet, dann sagt doch auch mal schön, dass es euch gibt. So, jetzt aber gut. Mann, ist das hier sentimental. Oh, Feierabend.
Vielleicht gibt es Männertränen am Ende.
Nee, auf gar keinen Fall.
Nein,
so, Gottes kommen wir hier ein bisschen Holz hacken. Ja. Am nächsten Sonntag mit einem Muskelkater gibt's zurück.
In diesem Sinne.
Ja, mach es gut. Bis dann.
Tschüss.